so viel zu kritisieren heute. Doch eigentlich schon, aber ich mach's nicht.
Flutlichtgefühle, Folge, wo sind wir? 37?
Oh, du zählst mit, ich bin ganz schlecht im Zählen.
Ja, ich muss auch mal gucken, aber Folge 37, herzlich willkommen zum weiteren WM-Spezial. Hi Jesko.
Ja, ich freue mich heute richtig, weil ich habe dann doch gestern richtig mit der deutschen Mannschaft mitgefiebert, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe einem Kollegen geschrieben, oder wir haben so geschrieben, und ich habe gesagt, der UNDAF kommt in der 60. Und der kam wirklich, glaube ich, punktgenau in der 60. Und entscheidet dann dieses Spiel. Und das freut mich natürlich erstmal für die deutsche Mannschaft, dass die eine super Ausgangsposition hat. Beziehungsweise, was heißt Ausgangsposition? Sie sind halt weiter, ne? Als Gruppensieger.
Gruppensieger.
Jetzt schon nach dem zweiten Spiel. Das ist natürlich fantastisch. Vor allem, weil dir das auch in der Planung für die nächsten Spiele echt alle Möglichkeiten gibt. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber mich freut es halt auch für Dennis UNDAF, ne? Ich finde den so geil. Das ist so ein geiler Typ.
Unnormal. Also hochverdient seine beiden Tore. Auf den müssen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen. Da gibt es ja auch so ein paar Kontroversen, ne? Und sehr viel Diskussionen, dass er eigentlich mal von Anfang an spielen müsste. Und ich habe aber auch echt Gründe, die dagegen sprechen, ehrlicherweise.
Ja.
Von daher. Aber wie hast du das Spiel generell wahrgenommen?
Ja, dann muss ich doch ein bisschen kritischer werden. Mir haben viele Sachen nicht gefallen, muss ich gestehen. Also die Herangehensweise eigentlich an das Spiel, was ist so, auch was wir vorher gesagt haben, ist eigentlich alles eingetreten. Und das ist für mich so vorhersehbar gewesen. Und da wundere ich mich dann, dass es passiert. Da bin ich ganz ehrlich. Aber die Mannschaft hat sich am Ende reingekämpft. Ne? Ja. Das fand ich gut. Sie haben auch gezeigt, dass sie eben eine breite Bank haben und dass dann eben auch so einer wie Amiri und einer wie UNDAF diese Spiele dann auch entscheiden können. Auf diesem Niveau ist, glaube ich, auch für die Köpfe ganz wichtig, dass du in der Mannschaft immer weißt, ey, wenn es bei uns nicht so gut läuft, dann kommt einer, da fluppt es.
Ja. Bin ich ganz bei dir. Ich habe wohl einen Kritikpunkt. Wir haben das gestern in einer größeren Runde hier geguckt. Und was uns allen aufgefallen ist, ne, also ich glaube, alle, die gestern hier waren, männlicherseits spielen Fußball oder haben mal relativ hoch Fußball gespielt, alle waren der gleichen Meinung, dass ein Kimmich komplett überfordert war auf der rechten Abwehrseite. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass das keiner nach dem Spiel so konkret ansprechen wird und den da kritisieren wird. Aber der war meiner Meinung nach gestern einfach, also der war dieser Aufgabe gegen, wie heißt er, Diamondé?
Ja,
Diamondé. War der einfach nicht gewachsen, weil einfach Tempodefizit. Ja, Tempodefizit ohne Ende. Und da hätte ich, glaube ich, wirklich irgendwann anders reagiert und hätte den dann, also du kannst den, wir haben auch welche gesagt, den würde ich runternehmen. Habe ich gesagt, du nimmst deinen Kapitän halt nicht runter in einem Weltmeisterschaftsspiel, ne? Aber dann baue ich um. Dann nehme ich einen Leveling hinten rechts und versuche dieses Geschwindigkeitsdefizit dadurch irgendwie auszugleichen und pack den Kimmich auf die 6. Aber das ist eigentlich auch so der einzige Kritikpunkt, den ich hatte. Er ist halt kein agiler rechter Außenverteidiger, ne? Muss man auch dazu bedenken. Er ist nicht mehr wie bei der EM 2016, als er da hervorgetreten ist als Rechtsverteidiger. Das ist er halt nicht mehr. Ja, was auch vollkommen in Ordnung ist.
Aber das Tempo, fand ich, fehlt ihm eigentlich schon immer. Ne, der hat die Sachen nicht über Tempo geregelt, sondern über Cleverness, über Stellungsspiel. Ja. Aber wenn du dann wirklich mal so einen Pfeil gegen ihn hast und der kriegt seinen Raum, da kannst du so clever sein, wie du willst, dann kannst guckst du halt hinterher. Ne? Und das hat dieses Spiel gezeigt.
Ja, was man da wohl hätte besser machen können, das hat, glaube ich, Thomas Müller dann irgendwann mal angesprochen nach dem Spiel, das auf den Außenbahnen besser zu doppeln. Ne? Da hat mir dann, weiß ich nicht, wenn du hättest mit reinziehen können, ob du ein Sané, ob der das irgendwie noch konsequenter hätte mitmachen müssen.
Ich fand, der hat sich schon Mühe gegeben. Ne?
Ja,
also
total.
Der ist schon immer mit Vollgas dann hinten dem Kimmich an die Seite gerannt.
Ja, oder es gab ein, zwei Situationen, da habe ich es gesehen, da hättest du von der 6 aus, von einem Matcher gesehen aus, auch mit in das Doppeln gehen können, aber ganz ehrlich, auch meckern auf hohem Niveau, ne? Wieder 2-1 gewonnen und ich fand die Leistung im Gesamten gestern wirklich gut.
Ja, also ich war mit der ersten Hälfte nicht so zufrieden, also die hat mich nicht abgeholt, weil ich fand, da waren sie sehr, auch in den Zweikämpfen, nicht so auf Spannung, wie du das dann eben auch gegen so eine physisch starke Mannschaft wie die Elfenbeinküste sein musst. Da hast du schon gemerkt, dass sich der ein oder andere da mal hat wegschieben lassen. Und so ein paar, einfache Fehler, die ich so gerade bei Pavlovic und auch bei Kimmich selten gesehen habe. Ne? Mhm. Aber, und am Ende ne, kackt die Ente und dann sind es halt 3 Punkte, dann gewinnst du gegen die Elfenbeinküste. Und ich meine, wir reden jede Folge über ihn, aber wir müssen über Felix Metscher sprechen. Ne?
Ja,
das war ein Wahnsinnsspiel von ihm. Und zwar auch defensiv. Und er war an beiden Toren einmal direkt und einmal indirekt beteiligt. Nämlich beim 1-1 spielt er den Pass auf Undav, der sich ein bisschen fallen lässt, der den dann rausverteilt auf Amiri und selber in die Spitze geht. Und das zweite Tor, also Ball, je öfter ich mir das angucke, desto mehr empfinde ich das fast als Weltklasse, dieses Tor. Also diesen Pass in diese Gasse zu spielen.
Von beiden, bitte? Ne? Von beiden.
Ja. Den Pass zu spielen ist sensationell, aber diesen Pass, der echt eine Schärfe hatte, den du haben musst, weil sonst hält einer einen Fuß rein, den dann so anzunehmen, dich so zu drehen und so reinzumachen.
Ey, vor allem aus dem Lehrbuch, ne? Der nimmt den, glaube ich, mit seinem rechten Fuß an und schließt links ab.
Ja. Popo raus, rein damit.
Da hatten wir während des Spiels auch so ein paar Mal so vergleichbare Szene auf der anderen Seite, Elfenbeinküste kontert, ne? Und können den eigentlich da, ich weiß nicht mehr, wer es war, der kann den da ins lange Eck schieben und dann steht es 2-1. Ja. Erster Kontakt, wie wichtig der erste Kontakt ist, ne? Und das bei Dennis Undav war ein Paradebeispiel dafür, was ein Weltklasse erster Kontakt. Also der Kontakt war meiner Meinung nach wirklich Weltklasse und der Ball sowieso, der gespielt wurde. Ja. Den spielt auch nicht jeder so. Den traut sich nicht jeder so zu spielen.
Und das war halt die Offensivaktion, die dann nachher natürlich auf allen Highlight-Clips läuft. Aber wenn du dir das gesamte Spiel von Felix Metscher anschaust, wie viele Bälle der abgelaufen hat, wie viele Zweikämpfe der gewonnen hat, wie gut er dann auch im Raum stand, das ist dann schon der Metscher, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht wird.
Haben wir auch den
noch mehr
durchweg gesagt, der war auch einfach überall. Der war vorne, der war hinten, der war links, der war rechts. Also in jedem Defensiv-Zweikampf hast du auf einmal diesen langen Körper da gesehen.
Ja. Was er allerdings tatsächlich nicht so viel gemacht hat, ist dieses ganz Extreme in den Strafraum gehen. Ne? Da war er viel, viel weniger als gegen Curaçao.
Ja.
Aus Gründen natürlich.
Ich wollte gerade sagen,
einfach gegen ein anderes Kaliber gespielt hast.
Genau, ich glaube, du entwickelst auch ein Gespür dafür im Laufe des Spiels. Kann ich sowas jetzt machen, kann ich sowas nicht machen? Du sprichst es natürlich auch vorher ab, ne? Ein Trainer wird dir schon eine klare Anweisung geben. Aber gegen Curaçao wirst du gemerkt haben, okay, du bekommst diese Räume, natürlich wirst du dann mal vorpreschen und mit in die Offensive so reindrängen. Jetzt gestern war der defensivere Part, glaube ich, ein bisschen wichtiger, weil du einfach ein anderes Kaliber hattest als Gegner.
Ja.
Ne? Ja. Oder wie Bastian Schweinsteiger sagen würde, afrikanisch, körperlich, robust überlegene Spieler.
Ja.
Mehr sagen wir da gar nicht zu.
Nee, mehr sagen wir nicht dazu. Die Elfenbeinküste ist eigentlich ein sehr gutes Gegenbeispiel, ne? Die wirklich sehr gut organisiert. Nicht zugelassen hinten fast. Also, das gehört ja auch zur Wahrheit, ne? Also, der eine Kopfball von Havertz und der eine Schuss von Musiala. Das waren die beiden Möglichkeiten, die wirklich gefährlich waren auf das Tor von der Elfenbeinküste, die auch gezählt hätten. Also da müssen wir auch ehrlich sein. Das war schon echt ein sehr herausfordernder Gegner, den aber auch alle so erwartet haben.
Ich wollte gerade sagen, dass gerade zweites Gruppenspiel ist auch immer so ein bisschen so richtungsweisend, ne? Und oft mal gerade deutsche Historie, zweites Gruppenspiel weniger. Ja. Erfolgreich.
Ghana, ne? 14.
Ja. Also ich habe mich auch darauf eingestellt, dass es ein Kampf wird. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte das ganze Spiel über nicht den Eindruck, dass wir da verlieren. Hm. Also auch wenn die erste Halbzeit jetzt nicht so glanzvoll war, ich hatte trotzdem das Gefühl, gut in den Zweikämpfen zu sein zwischendurch, ne, mit einzelnen Ausnahmen und gerade dann in der zweiten Halbzeit die Steigerung mit den Wechseln. Ich habe mir da irgendwie keine Sorgen gemacht.
Hm. Ja, ich fand die Steigerung halt wirklich eklatant und auch wichtig, ne, dass sie kommt, aber echt gute Jungs eingewechselt, ne? Also gerade Undav und Amiri, das hat mir schon echt gut gefallen. Gerade ich glaube Nadine Amiri ist immer noch so ein bisschen underrated.
Total.
Also wir haben neulich bei uns im Sky WM-Podcast hatten wir Philipp Tietz zusammen von Mainz zu Gast und der spielt jetzt ein halbes Jahr mit Nadim Amiri zusammen. Die sind da echte Buddies geworden und der hat von dem richtig geschwärmt. Er hat gesagt, also es wäre ein echter Unterschiedsspieler. Natürlich auf Mainzer Niveau, aber ich traue dem das auch noch auf einem anderen Niveau zu.
Vielleicht ja Borussia Dortmund.
Ja.
Vielleicht geht ja ein Matcher nach der WM.
Ja, ja. Ja, gut. Also da sehe ich ihn tatsächlich nicht als Matcher-Ersatz. Das wäre für mich eher Manzambi, der Schweizer von Freiburg. Mhm. Wobei ich auch glaube, der wird den Schritt Dortmund dann überspringen. Der macht einen anderen Schritt. Aber einfach als dieser Offensiv-Kreative, der ihnen fehlt, ne? Und ja. Der halt auch, der nicht nur ein Zauberer ist, sondern der eben auch da ein bisschen mitarbeiten kann und so. Also ja, warum nicht Amiri?
Ja. Ich bin gespannt. Hast du sonst schon was aus Brakel gehört? Ich meine, letzte Woche haben wir uns unterhalten und haben gesagt, Matcher, BVB sagt, nee, den geben wir nicht ab. Aber ja, ich glaube...
Ja, 120 Millionen wollen sie haben, ne? Das ist so angeblich die Benchmark. Aber ganz ehrlich...
Wird irgendeiner zahlen.
Ich würde damit auch erstmal anfangen, ne? Und wenn du dann bei 110 rauskommst oder 100 und 110 mit Boni oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber der spielt sich halt gerade in diese Kategorie. Der spielt sich in diese Kategorie. Nur da musst du natürlich überlegen, okay, von dem Geld müssen wir den auch ersetzen.
Mhm.
Und wie wichtig der ist, hat er die Schlussphase der Saison gezeigt. Geld ist nicht alles in diesem Falle.
Ist richtig.
Das aber ist es richtig. Wird einer kommen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja. Schauen wir mal.
Wie fandest du denn Kai Havertz?
Ja, auch gestern thematisiert. Ich muss ehrlich sagen, er hat es gar nicht so schlecht gemacht. Also ich habe schon Spiele gesehen, da ist er deutlich mehr abgefallen oder hatte weniger Aktionen.
Ja.
Er hatte nicht so viele Aktionen, aber die Aktionen, die er hatte, die fand ich sehr klar. Ja, auch, also ja. Torchancenmäßig,
ne?
Wollte ich gerade sagen, den Kopfball musst du auch erstmal so köpfen.
Da
stand er schon sehr geil in der Luft. Und der hat zwischendurch mal ein paar Bälle festgemacht, die Bälle wieder gut verteilt. Hat mir besser gefallen als sonst.
Hm.
Ja. Wäre trotzdem kein Riesenfan wahrscheinlich von ihm. Aber
ja.
Nochmal, ich bin auch davon überzeugt, dass er eine riesen Fußballqualität hat, das habe ich immer gesagt. Nur nicht auf der Position, meiner Meinung nach.
Ich bin da 100% bei dir. Bin da 100% bei dir. Wo ich finde, welcher Spieler wirklich jetzt noch. Also der das deutsche Spiel noch deutlich besser machen wird, wenn er seine Leistung steigert, ist für mich Florian Wirtz. Der hat diese 2-3 Aktionen, die ich gut finde, aber insgesamt fehlt mir das ein bisschen noch.
Ja, das war gestern sehr viel Thema hier. Da hat es sehr viel Kritik gehagelt Richtung Flo Wirtz, weil der ja irgendwie nichts auf die Platte bekommen hat gefühlt. Und dann war hier so ein bisschen Verwunderung, warum man Musiala schon so früh auswechselt und Flo Wirtz noch drauf lässt. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, erstens, also Musiala, der hat vielleicht irgendwie die offensichtlicheren Aktionen gehabt, aber auch da fehlt immer noch, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, diese letzte Durchschlagskraft. Man darf nicht vergessen, wie lange der verletzt war. Der steht noch nicht voll im Saft. Und Florian Wirtz hat in Liverpool vielleicht jetzt keine überragende Saison gespielt, aber dem traust du es vielleicht gerade eher zu, körperlich, fitnesstechnisch, diesen einen Moment, den du gerade auch angesprochen hast, nochmal zu kreieren in so einem Spiel. Deswegen lässt du den drauf und holst Musiala runter.
Ich frage mich immer so ein bisschen, macht es bei dem mehr Sinn, den vielleicht auf die 10 zu stellen? Als ganz, ich meine, er spielt oft ne, diese halblinke Position, aber ich sehe ihn halt irgendwie manchmal eher auf der 10.
Ja, sehe ich genauso. Und das ist ja ein Problem oder also Luxusproblem, ne, was man vor 4 Jahren, glaube ich, schon so vorausgesehen hat. Du hast einen Musiala, du hast einen Havertz, du hast einen Flo Wirtz, was alles technisch überragende Fußballer sind, die meiner Meinung nach aber auf ein und derselben Position zu Hause sind und am besten performen können. Und das ist die 10. Ein Flo Wirtz ist für mich kein klassischer Flügelspieler.
Ja, eigentlich gar nicht. Er macht ja keine Flügelspielersachen, sondern er zieht ja eigentlich immer in die Mitte.
Ja.
Und das war auch etwas, was mir dann aufgefallen ist. Da wurde es dann auch das ein oder andere Mal echt drängelig, ne? Wenn da Musiala stand, Wirtz da reinkam, dann Leroy noch in die Mitte gezogen ist und sich Havertz hat fallen lassen und Metscher auch noch nach vorne wollte. Also ich fand, irgendwann war der Raum da einfach zu eng.
Ja. sprach David.
Wieso?
Ja, war nur ein Wortspiel, David Raum. Ja, bin ich voll bei dir, ne? Also ich meine, Luxusproblem auf der einen Seite, aber kann dir irgendwo auch mal auf die Füße fallen, ne? Also wenn so ein Flo Wirtz ist dann gestern einfach so ein bisschen abgefallen.
Ja.
Aber ich bin auch davon überzeugt, dass der im Laufe des Turniers sich noch steigern wird. Denken wir ans letzte Turnier. Der wird schon noch performen.
Ja, absolut. Da bin ich auch jederzeit sehr, sehr optimistisch und positiv, dass der diese 6 Gänge, die er meiner Meinung nach noch im Getriebe hat, noch nach oben bekommt. Also ja. das ist auch so. Ja, um einen machen wir uns Sorgen, Nico Schlotterbeck. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr vielleicht schon mehr als wir, wie sein Zustand ist.
Ich kann gerade reingucken, ob es da schon was Neues gibt.
Nee, gibt noch nichts Neues.
Nee, okay.
Aktuell nicht. Es dauert auch noch ein bisschen. Das sah nicht gut aus, ne? Da bin ich ehrlich. Also, was mir Hoffnung gemacht hat, ist, dass er noch ein bisschen weitergespielt hat. Aber wenn ich die Bewegung des Fußes sehe, denke ich da leider an nicht viel Gutes.
Ja, Innenband oder wie Laura Von Tora, also Innenband im Sprunggelenk, ne? Oder wie Laura Von Tora gefragt hat, linkes oder rechtes Knie.
Ja.
Ja, du erkennst in der Slow-Mo genau die Bewegung, wo das passiert ist. Ich glaube, jeder kann diesen Schmerz auch ganz kurz so nachempfinden, der schon mal diese Bewegung irgendwie erlebt hat.
Ich meine, die Hoffnung ist halt, dass nicht das Syndesmoseband ist. Ne? Wenn
genau.
Es das ist, dann kann er nach Hause fahren.
Ja. Auch ein Innenband ist, also ein Außenband, sage ich immer, scheiß aber drauf.
Du, lass uns, wahrscheinlich wissen es schon alle, die jetzt den Podcast hören, lass uns lieber darüber sprechen, was würde der Ausfall bedeuten? Das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns stellen müssen.
Ja, darfst du eigentlich, das habe ich mich letzte Tage schon gefragt, darfst du noch nachnominieren im Turnier?
Nee, boah, es gibt, glaube ich, Sonderregeln, aber ich glaube, glauben heißt nicht wissen, ich weiß, aber ich glaube, dass du nur bis einen Tag vor dem Start nachnominieren darfst. Außer du hast nur noch 3 Spieler oder irgendwie sowas.
Ja, gut, der Fall tritt nicht ein. Ja, was bedeutet's, ne? Du wirst Rüdiger haben, der mit in die Innenverteidigung rücken wird, gehe ich von aus. Ich persönlich würde mir, glaube ich, eher einen Waldemar Anton dann wünschen. Wäre für mich spielerisch gesehen eher so das 1:1 Backup zu Nico Schlotterbeck.
Ja. Aber der kann diese linke Position nicht spielen, ne? Hat er gestern, aber Rüdiger ist ja auf die rechte Innenverteidigerposition und Tah, glaube
genau.
Ich, die linke gegangen.
Ich wollte gerade sagen, Tah hat die linke bei Bayern auch schon häufiger mal gespielt.
Okay.
Weil du ja auf der anderen Seite einfach Upamecano hast. Deswegen, aber du wirst ihn schon ersetzen können. Der, klar, tut er dir gut und der hat auch eine riesen Saison gespielt und der hat seine Qualität. Ich glaube aber gerade in so einem Turnier, du wirst ihn schon adäquat ersetzen können.
Ja, da werden dann andere Helden geboren, ne? Das ist für mich, das könnte für mich genau so eine Geschichte sein, wo ich sage, ja, da kommt jetzt der andere Held um die Ecke und macht was.
Ja. Ja. Da fehlt mir so ein bisschen bei Julian Nagelsmann manchmal der Mut, habe ich das Gefühl. Der ist so stick to my team, also so sehr klar zu seiner ersten Elf. Ich glaube, so ein Löw damals, der hat dann mal für so eine Überraschung gesorgt, ne? Und die haben da so einen Kramer aus dem Hut gezaubert beispielsweise. Oder
ein Hövedes.
Ein Hövedes, Mustafi. Da mutig zu sein und nicht auf das Altbewährte zu setzen. Aber ich bleib dabei, die haben, also auch ein Rüdiger hat noch meiner Meinung nach pure Qualität. Der hat dann andere Qualitäten. Der macht auch was auf dem Platz. Also gegen den willst du auch nicht spielen, ne?
Nee, absolut nicht.
Wenn
du den im Backen hast, da hast du keinen Bock drauf, ne?
Ja, das ist. Ja, deswegen.
Aber dir fehlt halt dieser Spielmacher von hinten raus, ne? So, der auch dann mal strategisch Bälle verteilt, wie es Groß damals getan hat. Und so ein Spieler, der fehlt dir dann vielleicht so ein bisschen.
Ja, dann, ich weiß nicht, ob du es dann vielleicht nicht anders aufbaust. Also das System spricht ja irgendwie nicht so dafür, ne? Ich habe es bis jetzt noch nicht so gesehen, dass du einen Sechser hast, der sich zwischen den beiden Innenverteidigern den Ball abholt, was ja auch irgendwie moderner Fußball ist. Aber wenn du keinen Innenverteidiger mehr hast, der das Spiel so aufbauen kann, dann ist vielleicht das eine Option, ne? Da sehe ich zum Beispiel auch einen Matcher.
Ja, total. Oder auch ein Pavlovic, ne? Ich meine, das macht ja auch bei Bayern auch, ne?
Genau.
Der dann dem Duo immer so die etwas zurückgezogenere Variante spielt.
Genau.
Sag mal, was war denn eigentlich Samstagmorgen in Köln los?
Samstagmorgen?
Ja. Nichts wahrscheinlich. Türkei ist raus.
Ja, ich hab nichts gehört gegen 7, 7.30 Uhr, wie es angekündigt wurde.
Das ist brutal, ne? Also, dass die mit der Truppe rausfliegen, ist schon wild.
Aber Güllesch, wir werden Weltmeister!
Ja.
Ja, Satz mit X war wohl nix. Auch mein Geheimfavorit wird zum, was habe ich gelesen, Geheimfavorit.
Wer war das nochmal?
Die Türkei?
Achso, ich dachte, du meinst jetzt noch jemand anderen.
Nee, ich hatte ja zwei mit Marokko und Türkei, aber ja. Die Türkei. Ja, es ist, ich finde es trotzdem super schade, weil wir haben das ja jetzt vor ein paar Folgen angesprochen, was die eigentlich für eine Riesenqualität im Kader haben.
Ja.
Und mit dem Kader darfst du niemals in der Vorrunde ausscheiden. Ne? Also, nee. Was habe ich gelesen? 60 Torschüsse in zwei Spielen und kein Tor. Das ist ja. Wahnsinn. Ja. In beiden Spielen auch das Spiel gemacht. Gegen Paraguay jetzt war es ja die letzten 15 Minuten war es nur noch die Türkei.
Ja.
Irgendwo scheidest du dann zu Recht aus, ne? Aber schon so ein bisschen bitter. Und ich glaube, als Deutscher kennt man das leider ganz gut aus der Vergangenheit, wie solche Vorrundenspiele schon mal laufen können.
Genau. Und dann bist du halt ganz schnell selbst in so einer WM ausgeschieden. Und das ist dann schon krass.
Ja, was mir...
Das fand ich übrigens auch krass.
Ja.
Was der so gemacht hat. Und dann gab's Rot. Für mich ist das too much. Also für mich ist dafür eine rote Karte too much. Aber
es ist ja ein bisschen Auslegungssache, ne? Wenn du dich jetzt so mit deinem Kollegen unterhältst, dann gibt's dafür ja keine rote Karte. Aber in einer hitzigen Situation, dass du genau, das ist ja aus diesem, was war das für ein Spiel, ne? Entstanden. Und das finde ich vollkommen richtig. Weil du kannst es nicht anders unterbinden.
Ja,
du kannst
das
es nicht.
Ja, das stimmt. Ja.
Ne? Und ich glaube, so eine gelbe Karte ist halt dann zu wenig. Also damit bestrafst du keinen so richtig.
Ja, nicht nachhaltig. Also du schreckst nicht ab. Du bestrafst schon jemanden, aber du schreckst nicht richtig ab, ne?
Genau. Dann so, manche würden dann sagen, ja, komm, die Karte nehme ich in Kauf, wenn ich dem seine ganze Familie beleidigen kann dafür.
Ja. Naja. Das stimmt auch wieder. Ja. Mein Geheimfavorit macht es richtig gut. Japan.
Ja.
Das ist, die könnten noch eine Nummer werden, ne? In dieser WM.
Ich bin sehr gespannt. Ich kenne diese ganzen Konstellationen leider nicht. Dafür sind es dann wirklich zu viele Mannschaften, um das irgendwie zu gucken, wer wann welcher Platz gegen wen spielen würde.
Ja. Deutschland kann, glaube ich, Stand Sonntag, Spätnachmittag, hat 30 mögliche Gegner in der nächsten Runde.
Ja.
Klar, das dünnt sich jetzt mit jedem Spiel aus, aber das ist schon wild.
Ja. Ja, dann auch, hast du gestern die Niederlande noch gesehen?
Ja, die habe ich, da habe ich ein bisschen dann abgeschaltet für mich selber, als das Ding entschieden war. Aber die waren gut, aber Schweden hat denen halt auch so viel angeboten. Ne?
Ja.
Also mehr anbieten kannst du denen ja gar nicht.
Ja, und das schon
gerade ganz auf den Positionen, wo auch die Niederländer traditionell gut sind. Ja, also auf den offensiven Außen.
Ja.
Der konnte machen, was er wollte.
Ja, nichts zu entgegensetzen gehabt.
Also das war wirklich lächerlich. Und die Niederländer waren hinten nicht besonders gut. Also die Schweden hatten ja auch Chancen für 2, 3 Tore, ohne Probleme.
Ja.
Also das war, freut mich für die Niederländer, aber das ist dann auch so ein bisschen ein Muster ohne Wert gewesen, wie ich finde.
Ja, das stimmt. Aber ne, trotzdem, erstes Spiel, Niederlande war, glaube ich, unentschieden. Ne? Also der Sieg gestern war schon...
Ja.
War schon extrem wichtig für die auch.
Absolut, ja.
Ja, und jetzt mal schauen, wie es bei denen weitergeht.
Ich habe ja ganz kurz, ich habe ja ein Riesenherz für die schottischen Fans und ich finde es total süß, dass die ganze Stadt Boston mit allem drum und dran auch total in love mit der Tartan Army ist. Der Boston Herald, glaube ich, oder Boston Tribune heißt es. Boston Tribune ist es, ne? Der hat sogar einen Artikel geschrieben, Thank you, Tartan Army, oder irgendwie sowas, oder Goodbye, Tartan Army, und We will never forget you. Also richtig, richtig süß. Auch so die Red Sox, wo sie da gespielt haben, der Chef hat denen einen Brief geschrieben, wie toll das war, und dass sie die ganze Stadt verzaubert haben und mega friedlich, leer gesoffen. Das finde ich überragend. Das ist für mich so WM.
Ja. Und da, das ist eine sehr gute Überleitung dann jetzt. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du mittlerweile ein bisschen mehr WM-Stimmung hast.
Ja, tatsächlich so diese Bilder, die ziehen mich da rein. Sowas finde ich toll, auch wenn koreanische und mexikanische Fans zusammenfallen. Ich mag halt dieses Zusammenkommen, ne? Ich mag gar nicht so dieses Gegeneinander bei der WM, sondern, und das habe ich auch bei der EM hier in Deutschland 2024 erlebt und auch gefühlt, dieses Zusammenkommen von Fans. Ja, das, was halt ganz anders als in der Bundesliga, wo man sich irgendwie die ganze Zeit beschimpft, sondern wo einfach so Nationen zusammenkommen und dann auch zusammen feiern. Das finde ich halt, das ist das, was für mich dann so eine WM fast noch mehr ausmacht als das Sportliche.
Ja, total. Ich finde die Schotten auch bei allen internationalen Spielen, die mal irgendwie in Deutschland stattfinden, ne, ob es Europa League ist oder Champions League, wenn sie mal dabei sein dürfen irgendwo.
Immer super.
Ja. Immer sympathisch und ja, immer total. Auch nie, man hat das ja manchmal, Großbritannien gibt es glaube ich auch gerne mal so ein bisschen auf Krawall gebürstete Fans. Also bei den Schotten habe ich immer das Gefühl, die sind einfach herzlich und
ja, habe ich auch.
Ein bisschen.
Die haben wohl jeder Statue in Boston so eine Pylone aufgesetzt, habe ich so Bilder gesehen, dass jede Statue in Boston irgendwie so eine orange-weiße oder rot-weiße Pylone auf dem Kopf hatte. Das fand ich irgendwie ganz lustig.
Ja. Du, ich würde nochmal kurz zu Dennis Undav wechseln wollen, weil wir anfangs gesagt haben, da vielleicht nochmal kurz reinzugehen. Der führt jetzt gerade, glaube ich, die Torschützenliste an, ne, mit 3 Toren und 2 Vorlagen.
Ja, auch die Scorerliste, ne? Mit 5 Scorerpunkten in 2 Einwechselspielen.
Jetzt spielt er nicht von Anfang an und dann siehst du in den sozialen Netzwerken ja immer eine große Diskussion, warum er nicht von Anfang an spielt und was Nagelsmann denn gegen ihn hat. Und ich meine, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, aber wie, erzähl es mal aus deiner Perspektive, wie würdest du jetzt als Bundestrainer so damit umgehen?
Das ist ja das Leid der Supersubs so ein bisschen. Also die Frage ist ja, bringt er mir die Qualität auch, wenn ich ihn von Anfang an bringe, oder will ich genau diese Qualität auf der Bank haben, um dann diese Spielveränderung ab der 60. oder auch mal 55. vornehmen zu können? Und ich würde halt dabei bleiben, ihn auf der Bank zu lassen, weil ich halt genau auch diesen Impact sehe, den er hat auf das Spiel. Und den hat er halt als Auswechselspieler, glaube ich, mehr als eine Mannschaft, die sich von Anfang an auf ihn einstellt. Da hat er auch so mit seiner Spielweise schon gewisse Vorteile, wobei man auch ehrlich sagen muss, der hat in Stuttgart bewiesen, dass der auch ein Top-Starter ist. Ja. Du kannst den ohne Probleme in die Startelf stellen, sagen wir es mal so, aber du hast halt mit ihm eine Waffe einfach in der Hinterhand, wo ich eigentlich gar keinen Anlass sehe, mir die aus der Hand zu nehmen.
Ja. Bin ich auch der Meinung. Und ich gehe auch immer noch mit dem Aspekt, dass wir nicht die einzelnen Fitnesswerte der jeweiligen Spieler kennen. Wir haben jetzt Thematiken bei der WM erlebt wie Rasen, der gestern auch wieder ultra stumpf gewesen sein muss. Mhm. Sehr, sehr trocken. Temperatur, Hitze und dann individuelle Fitnesswerte. Und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass ein Julian Nagelsmann weiß, was er tut, dass er kein persönliches Problem mit Dennis Undav hat. Und warum sollst du jetzt gerade, wenn etwas funktioniert, ändern? Ich gehe davon aus, dass er im letzten Gruppenspiel wahrscheinlich von Anfang an spielen wird.
Ich wollte es gerade sagen. Zum Abschluss würde ich noch mal einmal gerne in die Analyse gehen, was jetzt Sinn macht. Aber machen wir weiter.
Ja, ich gehe davon aus, dass er ein bisschen rotieren wird. Also in der Innenverteidigung musst du ja zwangsweise ein bisschen rotieren. Dann wird ein Kai Havertz wahrscheinlich eine Pause bekommen, gegebenenfalls auch ein Jamal Musiala eine Pause bekommen.
Nadim Amiri wird auch eine Pause bekommen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Dafür kommt Goretzka rein.
Genau, Goretzka und Amiri wahrscheinlich in die Startelf, so meine Prognose jetzt gerade. Und dann können wir es sehen. Ne? Also was für ein Impact Dennis Undav von Anfang an liefern wird. Und da habe ich zum Beispiel dann so ein bisschen die Sorge, wir sind ja alle sehr verwöhnt, dass er da nicht so performen wird, wie er jetzt performt hat.
Ja.
Und dann ist das Geschrei nämlich groß.
Leider ja. Die Möglichkeit ist da. Oder ihn vielleicht genau deshalb nicht in die Startelf stellen und Woltemade spielen lassen. Na, das ist auch eine Möglichkeit. Dann schreien sie alle jetzt, lässt er den Woltemade eher spielen als den Undav. Ne? Also
Wie du es machst, du wirst es nicht richtig machen können, weil wir einfach 83,5 Millionen Bundestrainer aktuell haben.
Aber was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? die Mannschaft jetzt tatsächlich schonen und aus dem Rhythmus nehmen oder den Stamm weiterspielen lassen, damit sie im Rhythmus bleiben und vielleicht etwas früher wechseln?
Ich würde den Stamm weiterspielen lassen, weil je eingespielter die Truppe, desto besser. Und ich würde einfach früher wechseln. Du kannst in so einem letzten Gruppenspiel dann schon zur Halbzeit beispielsweise zweimal wechseln. Ja. 45 Minuten sind immer noch weniger als 60 Minuten oder 65 in den Knochen.
Ja. Das würde ich auch machen.
Auf ein, zwei Positionen musst du wahrscheinlich reagieren, ne? Zwangsläufig einfach. Ich weiß nicht, ob Musiala vielleicht nicht auch irgendwie, wo der Körper signalisiert, lassen wir das vielleicht lieber. Da ersetzt du dann irgendwie 1:1 adäquat, um den einfach wirklich zu schonen.
Ja.
Und in der Innenverteidigung bist du halt durch Schlotterbecks Verletzung wahrscheinlich dazu gezwungen. Aber den Rest würde ich wahrscheinlich genauso weiterspielen lassen und dann einfach früher wechseln.
Ja, das würde ich genauso machen. Ich glaube, Amiri könnte ich mir als Kandidat für Musiala vorstellen. Ja. Oder du nimmst Leveling rein und ziehst Wirtz in die Mitte. Das kann natürlich auch sein.
Leveling fand ich gestern übrigens sehr unglücklich.
Ja.
In seinen Aktionen.
Ja, der hat das nicht zu Ende gebracht. Ne? Da hast du so ein bisschen, ich fand, ein bisschen Wackelfuß, ein bisschen Nervosität habe ich gespürt.
Ja.
Aber gehört auch dazu. Und vielleicht ist sie jetzt raus und dann geht's ab.
Total.
Ja.
Wann spielen wir nächstes Mal? Freitag, ne?
Nee, Donnerstag.
Donnerstag?
Ja.
Ich bin in meinem Kopf, bin ich immer irgendwie einen Tag später auch wieder um 22 Uhr.
Ja. Ja.
22 Uhr. Naja.
Das heißt, wir hören uns Freitag wieder.
Bis dahin, auf welche Spiele freust du dich jetzt noch, unabhängig von Deutschland? Also bis nächsten Freitag, hast du da noch Spiele im Auge, wo du sagst, ja, da freue ich mich jetzt noch ein bisschen drauf?
Argentinien, Österreich, morgen.
Ja.
Freue ich mich drauf.
Ja, auch mal eine geile Uhrzeit. 19 Uhr.
Ja, genau. 19 Uhr. England, Ghana ist halt auch interessantes Spiel.
Ja.
Das wären jetzt so die mir jetzt so direkt ins Auge schießen. Du?
Ich gucke gerade über den Plan, was noch kommt. Also natürlich Uruguay, Kap Verde dürfen wir nicht verpassen. Nee, kleiner Spaß. Also auch Österreich, Argentinien, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube schon, dass Argentinien das ziehen wird. Ich glaube aber, dass das kein klares Ding wird. Dann, Norwegen, Senegal. Da bin ich wirklich drauf gespannt, weil die Senegalesen sehr guten Ball gespielt haben gegen Frankreich. Mhm. Die haben das überraschend gut gemacht, ohne dass das despektierlich gemeint ist. Aber ich glaube, gegen die aktuell beste Mannschaft der Welt hat man nicht damit gerechnet, dass irgendeine Mannschaft so gut
fand
so lange mithalten kann.
Ja, fand ich auch.
Und dann mit Norwegen, die da einfach eine super Qualität gerade in der Truppe haben und das erste Spiel auch souverän gezogen haben. Ich glaube, das könnte ein sehr spannendes Spiel werden. Leider nur wieder zu einer unchristlichen Uhrzeit.
Ja, wann ist das?
Das ist am Dienstag, in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2. Ja.
Da bin ich leider raus. Da bin ich mittlerweile zu alt für, das merke ich. Das gucke ich mir morgens dann tatsächlich, ich gucke mir dann tatsächlich so diese 5-Minuten-Highlight-Clips an.
Ja, ist auch, kann ich total nachvollziehen. Und dann haben wir am Mittwoch um 21 Uhr noch Schweiz-Kanada. Das finde ich auch noch interessant.
Ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, ich habe noch nicht in den Statistiken rumgekramt. Gab es dieses Duell vor 4 Jahren schon mal? Kann das sein?
Schweiz-Kanada?
Ja. Ist das Kanadas?
Kanadier da qualifiziert?
Ich frage mich gerade, ist das Kanadas erste WM-Teilnahme? Oder die zweite?
Nee.
Nee, ich meine, nee, die waren bei der letzten, sind die in der Vorrunde rausgeflogen.
Okay.
Bin ich mir ziemlich sicher, noch so unglücklich mit Alfonso Davies. Tja.
Also die haben noch nie gegeneinander gespielt, glaube ich. Doch, hier, eine Begegnung. Doch. 2002 haben die einmal gegeneinander gespielt.
Ja gut, nee, dann weiß ich nicht.
Sonst?
Dann weiß ich nicht, was ich da...
Das hat Kanada mit 3-1 gewonnen, im Übrigen. Das wird nicht passieren, denke ich.
Schwierig.
Ja.
Schwierig. Ja, das sind so, da kommen noch so ein paar Highlights.
Ja.
Und vielleicht noch so ein kleines Flutlichtgefühl der Woche, weil wir das hier schon lange nicht mehr eingebracht haben.
Stimmt.
Aus deutscher Perspektive natürlich sehr traurig, aber herzlichen Glückwunsch an Lionel Messi. in dem Alter zum Einstellen des Torrekords von Miroslav Klose.
Ja, das stimmt.
Da ziehe ich meinen Hut, höchsten Respekt, sage ich da nur. In dem Alter, in so einem Auftaktspiel, mal eben mit 3 Toren zu starten und ja, dass der gebrochen wird, der Rekord, da sind wir davon ausgegangen, diese Saison, also diese WM. Aber dass das dann so schnell passiert, also noch ist er nicht gebrochen, ne? Aber ich gehe stark davon aus, dass er den brechen wird und dann lauert dahinter noch ein Kylian Mbappé, der vielleicht auch nochmal einen draufsetzen wird.
Ja, auch ganz gut drauf.
Ja.
Wirkt so auf jeden Fall.
Und dann kann keiner sagen, ja, aber es gab ja jetzt mehr Spiele bei der WM. Das ist einfach direkt im ersten Spiel schon.
Ja.
Das stimmt. Von Messi.
Das stimmt.
Legalisiert worden. Naja.
Ja.
Cool. So, nächste Woche könnt ihr euch auf einen Gast oder eine Gästin freuen. Dann hören wir uns hier zu dritt in der Runde. Seid gespannt, bleibt dran.
Dann hören wir uns am Freitag.
Viel Spaß beim Hören. Folgt uns immer gerne in den sozialen Netzwerken.
Woche, genau.
Und du hast die letzten Worte, Jesko.
Genießt die Woche und haltet durch bei den Nachtspielen.
Cremt euch gut ein. Ciao, ciao.